Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Laura Reynolds und Dr. Christoph Oying zum Thema Hodenkrebs. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Ich bin Laura Reynolds. Ihr kennt mich schon von den englischsprachigen Folgen, aber heute zum ersten Mal mache ich eine Folge auf Deutsch. Ich habe zum Glück wieder Dr. Christoph Oying zu Gast aus der Onkologie. Heute reden wir über Hodenkrebs. Wir haben das Thema schon auf Englisch besprochen. Hier könnt ihr die Folge vom August letztes Jahres schon anhören auf Englisch, aber heute besprechen wir nochmal auf Deutsch. Es gibt natürlich ja die S3-Leitlinie, Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Keimzelltumoren des Hodens. Und ja, Christoph, du warst ja beteiligt, als du noch in Hamburg gearbeitet hast. Herzlich willkommen nochmal bei uns und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich freue mich nochmal auf eine Folge mit dir.
Das tue ich auch. Vielen Dank, dass ich nochmal zu diesem tollen Thema sprechen darf.
Cool. Also, dann fangen wir schon an. Und Hodenkrebs. Wer bekommt es? Was gibt's Risikofaktoren? Was für Symptome merkt man? Bitte erzählen uns.
Grundsätzlich Hodenkrebs, ja, also es gibt verschiedene Tumoren, die im Hoden entstehen können. Und wenn wir von Hodenkrebs sprechen, meinen wir ganz generell eigentlich Keimzelltumore des Hodens. Das sind über 95%. Es gibt auch Lymphome im Hoden, Mesotheliome im Hodensack, aber das sind wirklich seltene Erkrankungen. Es gibt noch die Keimstrangtumoren des Hodens, aber heute sprechen wir über die Keimzelltumoren des Hodens, wirklich die, die aus den primordialen Keimzellen entstehen. Und das ist eine Tumorerkrankung, die generell eher selten ist, mit 4000 Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland. Aber Keimzelltumoren des Hodens, oder wir sagen jetzt der Einfachheit halber Hodenkrebs, betrifft überwiegend junge Patienten. Und das sind junge Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren. Und bei diesen ist Hodenkrebs tatsächlich die häufigste bösartige Tumorerkrankung. Also für die Patientenpopulation ist es definitiv relevant. Und deshalb ist es wichtig, dass man was von der Erkrankung kennt, dass die Bevölkerung darüber aufgeklärt ist, wie Hodenkrebs erkannt wird. Und du hast es angesprochen, was sind denn überhaupt Frühsymptome? Warum geht ein junger Mann zum Arzt? Und das ist erstmal insbesondere eine Schwellung des Hodens, eine Vergrößerung des Hodens, ein Tumor, den man vielleicht selbst tasten kann im Hoden. Und das hebt schon hervor, die Selbstuntersuchung ist eigentlich die wichtigste Früherkennungsuntersuchung. Und die sollte regelmäßig durchgeführt werden. Manche Patienten berichten auch, dass sie Schmerzen im Hoden haben. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die schon eine ausgedehnt metastasierte Erkrankung haben und dann durch Folgen der Metastasierung letztlich erst zum Arzt kommen, wenn sie zum Beispiel Rückenschmerzen haben durch die Lymphome oder die Lymphadenopathie, die im Retroperitoneum entsteht, oder die sogar manchmal Luftnot haben, weil sie schon Lungenmetastasen haben. Das ist aber tatsächlich selten der Fall.
Genau. Und dann, sie gehen dann zum Arzt mit zum Beispiel einer Schwellung. Und dann, was wird dann beim Arzt untersucht
oder gemacht? Hängt davon ab, zu welchem Arzt sie direkt gehen. Wenn es der Hausarzt ist, der untersucht den Hoden und sagt, ja, da ist was nicht in Ordnung und überweist dann in der Regel zum Urologen. Und die Kollegen der Urologie machen natürlich auch erstmal die Palpation des Hodens. Und was eigentlich wegweisend ist für den Befund einer Hodenkrebserkrankung, ist dann die Sonographie, der Ultraschall des Hodens, wo man dann eigentlich gut sehen kann, ob sich eine rundliche Struktur, teils hypervaskularisiert, im Hodenparenchym abgrenzen lässt. Und dann besteht der Verdacht auf einen Hodentumor. Der nächste Schritt ist dann, um die Diagnose zu sichern, eigentlich immer die inguinale, transinguinale radikale Orchiektomie, also die Abtragung des befallenen Hodens. Und natürlich auch eine angeschlossene Ausbreitungsdiagnostik im Sinne einer Computertomographie. Und gleichzeitig gibt es Tumormarker, die bei knapp 60% der Patienten positiv sind und die zwar nicht super sensitiv für eine hohe Tumorerkrankung sind oder spezifisch, aber doch einen guten Anhalt bieten können. Das ist das Alpha-1-Fetoprotein, die Beta-Untereinheit des Chorion-Gonadotropins, also des HCGs, was wir eigentlich von Schwangeren kennen. Und dann noch die deutlich unspezifische Laktatdehydrogenase LDH. Also das sollte man machen. Ultraschall, CT, Tumormarker und wenn das alles sich erhärtet, dass der Verdacht besteht, dann die transurinale Orchiektomie.
Und dann, du hast ja von zwei unterschiedlichen so Typen von Keimzelltumoren gesprochen. Und wird das dann erst dann histopathologisch unterscheidet? Oder?
Ja. Generell unterscheiden wir zwei Formen von Keimzelltumoren. Und das sind einmal die Seminome und die Nicht-Seminome. Die Seminome sind einheitlich, sehen unter dem Mikroskop eigentlich auch alle gleich aus. Die Nicht-Seminome sind eine Gruppe von verschiedenen Differenzierungsstufen der Keimzelltumore, begonnen vom Embryonalkarzinom hin zu den Dottersacktumoren und Chorionkarzinomen, die wiederum spiegeln eine Differenzierung in Richtung extraembryonaler Strukturen dar. Und dann gibt es auch noch den Anteil der Teratome. Das sind dann embryonale Reifegewebe, die man dann histopathologisch nachweisen kann. Und das ist eigentlich ganz interessant. Die am wenigsten differenzierten Anteile des Embryonalkarzinom und Seminom unterscheiden sich dann doch deutlich von den anderen genannten. Aber für die therapeutische Entscheidung im Anschluss an die Orchiektomie, wenn der Befund vorliegt, ist die Unterscheidung Seminom versus Nicht-Seminom maßgeblich.
Okay. Und unterscheiden Sie sich in der Prognose und dann Therapie, weitere Therapie?
In der Therapie nicht sehr dramatisch, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Aber in der Prognose, ja, wir müssen erstmal wissen, was passiert, wenn jetzt die Orchiektomie durchgeführt ist. Ist ein Hodentumor gefunden worden, ein Keimzelltumor? Dann ist immer die Frage, wenn die Ausbreitungsdiagnostik keine weitere Ausdehnung der Erkrankung zeigt. Dann sprechen wir von einem Stadium 1. Und die Behandlung dieser Patienten im Anschluss an die Operation richtet sich dann tatsächlich maßgeblich nach Seminom oder Nicht-Seminom. Weil Seminom-Patienten haben ein generell geringeres Risiko für okkulte Metastasen, also Metastasen im Retroperitoneum, die das CT nicht aufdeckt. Und Seminome sind extrem chemotherapie- und strahlensensibel. Die Nicht-Seminome, bei denen ist es wichtig zu wissen, wachsen die Tumorzellen in die Lymphgefäße des Hodens ein. Weil wenn sie das tun, ist das Rezidivrisiko für diese Patienten 50%. Für solche Patienten würde man dann eine adjuvante Chemotherapie geben, für Patienten, wo keine Invasion der Lymphangio oder der Lymphgefäße darstellbar ist, würde man eher die aktive Überwachung im Anschluss an die Operation machen. Und bei den Seminomen, so schlägt es die S3-Leitlinie vor, sollte man generell die aktive Überwachung nach der Operation als Standard wählen für Patienten, die keine Ausdehnungs-, in der Ausbreitungsdiagnostik keine Metastasen haben. Wohingegen man alternativ bei Patienten, wo der Tumor 40 mm überschreitet in der Größe oder das Retetestis im Hoden infiltriert, den kann man auch eine adjuvante Chemotherapie anbieten. Aber die Empfehlung ist deutlich schwächer als für Patienten mit Nicht-Seminom und Lymphangioinvasion.
Und was ist die aktive Überwachung? Also was wird da gemacht?
Die aktive Überwachung. Also erstmal, warum gehe ich hier überhaupt so detailliert drauf ein? Es liegt einfach daran, die meisten Patienten mit Keimzelltumoren des Hodens werden eben im Stadium 1 diagnostiziert. Und ganz wichtig zu wissen ist, diese Patienten haben exzellente Heilungsaussichten, auch mit der Orchiektomie alleine. Aber generell liegt das Gesamtüberleben der Patienten bei knapp 99%. Und dann ist natürlich die Frage, muss ich überhaupt zusätzlich zur OP was machen, um jegliche Übertherapie mit möglichen Spätfolgen zu vermeiden? Und daher sind die vorgenannten Risikofaktoren so wichtig zu beachten. Und dann kann ich in der aktiven Überwachung, wenn der Patient dafür sich auch entscheidet und das mitgeht, dann muss ich darauf achten, dass ich eben frühzeitig Rezidive entdecke. Und Rezidive eines Keimzelltumors treten primär in den retroperitonealen Lymphknoten auf. Das ist die erste Landingzone oder Landungszone, wo wir Metastasen erwarten. Und deshalb brauchen die Patienten insbesondere in den ersten 2 Jahren Schnittbildgebungen des Abdomens. Früher wurde das per CT gemacht. Neuerdings wissen wir, dass die MRT gleichwertig ist, die natürlich bei den jungen Patienten dann die Strahlenbelastung deutlich reduziert. Aber wichtig ist, dass die Patienten wirklich zur Nachsorge kommen, weil eben, wie gerade angesprochen, doch auch trotz negativer CT ein Rezidivrisiko besteht. Und man wartet eben nicht erst, bis Symptome auftreten, sondern man will es frühzeitig entdecken um dann entsprechend möglichst wenig invasiv behandeln zu können.
Und ich gehe davon aus, dass die Tumormarker auch dann mitbestimmt werden nach der OP, oder?
Ja, also die aktive Überwachung schließt nicht nur die Schnittbildgebung mit ein, sondern insbesondere auch die Bestimmung der Serumtumormarker. Die sind halt nicht immer sehr spezifisch, das ist das Problem. Knapp 60% der Nicht-Seminom-Patienten haben diese Tumormarker. Und bei den Seminomen ist es nochmal weniger. Und die Seminome haben auch nur das HCG, entwickeln kein AFP. Und deshalb sind die hohen Tumormarker alleine eben nicht ausreichend. Also ich schaue mir den Patienten an, ich untersuche den Patienten, ich mache die Schnittbildgebung in regelmäßigen Abständen und ich bestimme die Tumormarker. Und das ist ehrlicherweise das, was schon reicht. Und wenn ich natürlich weiß, das CT ist eigentlich erst in 6 oder 12 Monaten wieder dran, aber die Tumormarker steigen, dann ziehe ich die Bildgebung entsprechend vor.
Und dann, wenn eine adjuvante Chemotherapie muss gegeben werden, was dann wird gegeben?
Was wird gegeben? Auch da unterscheiden sich Seminome von Nicht-Seminomen. Beim Seminom in der Adjuvanz gibt man einen Zyklus Carboplatin, ziemlich hoch dosiert mit AOC7, womit wir wissen, dass sich das Rezidivrisiko auf ca. 5% reduzieren lässt. Aber vorher gesagt, habe ich noch gar nicht angesprochen, wie hoch das Rezidivrisiko ist. Ungeachtet von Risikofaktoren beim Seminom ist es bei 15-20%. Das heißt, wenn ich die adjuvante Therapie gebe, bedeutet das für 85% der Patienten eine Übertherapie. Beim Nicht-Seminom, insbesondere bei vorliegender Lymphangioinvasion, würde man einen Zyklus einer Kombination aus Cisplatin, Etoposid und Bleomycin geben. Das ist eine seit mittlerweile mehr als 30 Jahren genutzte Standardtherapie bei Keimzelltumoren, worauf diese Erkrankung sehr sensitiv reagiert. In der Adjuvanz reicht ein Zyklus aus, um für Patienten mit Lymphangioinvasion das Rezidivrisiko von 50 auf knapp 5% zu reduzieren. Und das ist dann schon deutlich.
Gibt es so andere Möglichkeiten, so Targeted Therapies bei Keimzelltumoren oder eher nicht?
Das wäre ja eher interessant, vor allen Dingen bei fortgeschrittener Erkrankung. Muss man ganz klar sagen, bislang hat keine der zielgerichteten Therapien, die wir aus allen möglichen anderen Bereichen der Onkologie kennen, wie monoklonale Antikörper, Tyrosinkinase, Inhibitoren etc., Wirksamkeit gezeigt. Das ist zwar versucht worden in mehreren frühe Phase-2-Studien, aber bislang spielen Targeted Therapies, also zielgerichtete Therapien bei Keimzelltumorerkrankungen, keine Rolle. Das wird sich möglicherweise in Zukunft ändern. Ende letzten Jahres ist eine Phase-1-Studie publiziert worden, wo KT-Zellen gegen eine Oberflächenstruktur, die häufig auf Hodentumoren zu finden ist, das Claudin-6, eingesetzt wurde. Und die hat interessanterweise recht hohe Ansprechraten und teilweise auch langanhaltendes Ansprechen bei Patienten mit Platin-refraktärer, also mehrfach vortherapierter Erkrankung gezeigt. Da tut sich möglicherweise etwas. Das ist aktuell eine spannende Entwicklung.
Auf jeden Fall. Und ich erinnere mich jetzt noch von letztes Mal. Du hast von langfristigen Nebenwirkungen gesprochen, dass sie die Patienten mit Hodenkrebs sind von so Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefährdet für die Zukunft. Kannst du noch mal näher dazu gehen?
Das ist insbesondere von Bedeutung für Patienten, die mehr Chemotherapie brauchen. Also Patienten, die eine metastasierte Erkrankung haben, werden generell primär chemotherapeutisch cisplatinbasiert behandelt, eben mit dem Regime Cisplatin, Etoposid, Bleomycin. Wir haben auch Alternativen, wenn auf das Bleomycin verzichtet werden muss. Was wir wissen ist, je mehr Cisplatin ich gebe, desto höher ist das Risiko, im Verlauf kardiovaskuläre Erkrankungen zu entwickeln. Heißt, wir behandeln in der Regel junge Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren, die eine hohe Heilungschance haben. Und wenn die durch die Therapie geheilt werden, erleben sie halt die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Und da manifestieren sich möglicherweise Spätfolgen eben der Chemotherapie im Sinne von Bluthochdruck, kardiovaskulären Folgeerkrankungen wie Myokardinfarkten, Schlaganfällen. Aber wir wissen auch, dass das Risiko zum Beispiel für das metabolische Syndrom erhöht ist. Und dann gibt es auch noch einen Punkt, der zum Glück wenige Patienten betrifft, aber wir wissen, dass die Chemotherapie eben auch das Risiko für Sekundärmalignome erhöht. Das ist etwas, worüber wir vor jeder Chemotherapie aufklären müssen. Und deshalb ist es insbesondere nach den ersten 2 Jahren der Nachsorge, egal aus welchem Stadium jetzt heraus, nach den ersten 2 Jahren ist es wichtig, auf Langzeitfolgen der Chemotherapie zu achten, um eben Risikofaktoren für das metabolische Syndrom frühzeitig zu erkennen und denen entgegenzuwirken. Und um damit eben die Lebenserwartung nicht durch kardiovaskuläre Folgeerkrankungen zum Beispiel zu mindern.
Das wäre vielleicht was Interessantes für den hausärztlichen Bereich, also von unseren Zuhörern, die vielleicht so nicht jeden Tag konfrontiert werden von Hodenkrebs, weil es eher seltener ist und auch, also sie haben nichts zu tun damit, weil sie sind kein Urologen und auch kein Onkologen, aber dann können auf diese anderen Faktoren so ein Auge darauf halten.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich, weil generell geht die Tumornachsorge ja eigentlich nur 5 Jahre. Das heißt, während der ersten 2 Jahre schauen wir insbesondere nach Rezidiven der Erkrankung. Danach ist das Risiko, dass die Patienten rezidivieren, deutlich geringer. Und dann kommen eben die Langzeitnebenwirkungen der Chemotherapie ins Spiel. Dazu zählen auch Einschränkungen der Nierenfunktion, Polyneuropathie, Fatigue ist sehr mannigfaltig und da gibt es schöne Übersichtsarbeiten zu. Aber ja, insbesondere nach 5 Jahren, wenn die Tumornachsorge offiziell endet, dann ist ja erst die Zeit, wo die kardiovaskulären Risikofaktoren entstehen. Da gab es eine Publikation aus dem letzten Jahr, die eben gezeigt hat, dass zwar nicht sehr viele Patienten diese Folgen entwickeln, aber kardiovaskuläre Ereignisse traten dann bei den meisten Patienten 10 bis 20 Jahre nach der Chemotherapie auf. Und natürlich ist das von Bedeutung, wenn solche Patienten dann nach der abgeschlossenen Tumornachsorge hausärztlich weiter betreut werden.
Und nach diesen 5 Jahren wird zum Beispiel die Tumormarker nie wieder kontrolliert oder sollen sie doch mal kontrolliert werden vom Hausarzt zum Beispiel oder?
Also was ich und viele meiner Kollegen unseren Patienten anbieten, ist, dass wir auch über die 5 Jahre hinaus die Patienten einmal im Jahr dann noch sehen. Und dann machen wir auch die Tumormarker mit. Aber wie schon gesagt, das Risiko, dass die Erkrankung dann zurückkommt, ist relativ gering. Es gibt Spätrezidive von Keimzelltumoren, ja, und die sind auch wirklich schwierig zu behandeln. Und manche von denen zeigen dann auch wieder Tumormarkeranstiege. Aber ich glaube, für die hausärztliche Betreuung der Patienten ist vor allen Dingen die Vorbeugung von Folgeerkrankungen der Chemotherapie essentiell, weil das betrifft deutlich mehr Patienten, als dass sie nach 5 Jahren noch ein Rezidiv entwickeln.
Okay, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Was ist mit Fertilität?
Ja, ganz wichtiges Thema, natürlich. Also Punkt 1 hatte ich schon gesagt, Keimzelltumoren entstehen aus den primordialen Keimzellen. Das ist ganz faszinierend bei Keimzelltumoren. Scheinbar sind sie schon bereits angelegt in der Embryonalentwicklung des später betroffenen Patienten. Das heißt, irgendwas läuft schief in der Anlage der primordialen Keimzellen. Und das sind die Zellen, die nachher die Spermien bilden, für die Spermatogenese wichtig sind. Und daher kommt auch, weil das schon scheinbar eine embryonale Fehlanlage ist, dass knapp 1/4 der Patienten schon vor der Diagnose subfertil oder infertil sind. Ein wichtiger Punkt, das heißt, führt auch dazu, dass bei manchen Patienten der Keimzelltumor gefunden wird während der Abklärung eines unerfüllten Kinderwunsches. Aber was viel wichtiger ist, natürlich, wenn wir einen von 2 Hoden entnehmen, dann übernimmt in der Regel, wenn der andere Hoden gesund ist, übernimmt die Spermienproduktion im ausreichenden Maße. Wenn wir die Patienten allerdings zusätzlich chemotherapieren, dann wissen wir, dass gerade das Etoposid, was auch Teil der Standardchemotherapie ist, gonadotoxisch ist. Das heißt, auch therapieassoziiert können die Patienten im Anschluss infertil oder subfertil sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Patienten eigentlich bereits vor der Orchiektomie eine Spermienkryokonservierung unternehmen. Und mittlerweile werden erfreulicherweise für die Lagerung der Spermien die Kosten auch von den Krankenkassen übernommen. Das war lange Zeit nicht der Fall. Aber ja, Fertilität ist ein Problem. Und man muss ein Auge drauf halten. Was wir unseren Patienten empfehlen, ist grundsätzlich, wenn sie Chemotherapie bekommen haben, für 1 Jahr lang sichere Verhütungsmethoden einzusetzen, weil eben auch Schäden am Erbgut in den Spermien entstehen können, die dann ein möglicherweise entstehendes Leben gefährden. Und dann nach dem einen Jahr kann man eigentlich auch mal ein Spermiogramm machen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Und was ich meinen Patienten eben auch rate, ist, dass wenn sie danach Familie gründen wollen oder ein weiteres Kind bekommen wollen und es nicht klappt, dass sie frühzeitig reproduktionsmedizinische Unterstützung anfragen und möglicherweise auch auf das kryokonservierte Material zurückgreifen. Also es gibt ja auf jeden Fall dann Mittel und Wege, die den Familienwunsch oder die Familienplanung zu unterstützen. Und neben der Fertilität ist natürlich auch der Testosterongehalt oder die Testosteronproduktion des Hodens wichtig, weil auch ein Teil der Patienten infolge der Operation plus minus weiteren Therapie im Sinne von Chemotherapie zum Beispiel eben einen Hypogonadismus entwickelt, der sich auch ausgeprägt auf die Lebensqualität und Gesundheit des Betroffenen auswirken kann, sodass wir empfehlen, während der Nachsorge zumindest einmal im Jahr die Hormonachse der Sexualhormone, sprich das LH, FSH und das Serumtestosteron zu bestimmen und falls Symptome und ein objektivierbarer Mangel bestehen, diesen auch zu substituieren.
Was sind die möglichen Komplikationen von einer Hypogonadismus in Männern oder was für Symptome könnten sie haben?
Na, typische Symptome bei Testosteronmangel sind eine Zunahme des Körpergewichts, eine Verminderung der Libido, eine Verminderung der Leistungsfähigkeit. Das sind so die Kernsymptome, die wir erfragen, die uns auch manchmal dazu veranlassen, frühzeitig die Sexualhormone nochmal zu bestimmen. Aber grundsätzlich ist der Einfluss des Testosterons auf den Körper des Mannes doch mannigfaltig und nicht zu unterschätzen. Und deshalb sollte man da tatsächlich ein Auge darauf halten. Wichtig ist, wenn man Testosteron substituiert, gerade bei etwas älteren Patienten, dann aber auch das PSA im Auge zu behalten. Nicht, dass die Patienten ein bisher unbekanntes Prostatakarzinom haben, was sich natürlich durch Substitution von Androgenen von Testosteron im Wachstum befeuern könnte.
Und wie wird Testosteron substituiert?
Relativ einfach für die Patienten. Oder sagen wir so, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann Depotspritzen verwenden, man kann es aber auch einfach per Gel machen. Testogel heißt zum Beispiel eines der Produkte, was die Patienten dann jeden Tag nach dem Duschen auf den getrockneten Oberarm auftragen, trocknen lassen und das reicht in der Regel aus. Das gibt es in verschiedenen Dosisstufen und das muss man letztlich dann anhand des Symptombildes, das der Patient berichtet, aber auch der Serumtestosteronwerte steuern. Ist aber super einfach, Hand zu haben.
Ja. Auf jeden Fall. Und Testosteronmangel, das ist auch Risikofaktor für Osteoporose auch.
Definitiv, ja, das habe ich noch nicht erwähnt.
Im Kopf habe.
Knochengesundheit ist auch von großer Bedeutung, auch Muskelmasse, generelles Wohlbefinden. Also es hat Einfluss auf so viele Faktoren, sodass man einmal danach fragen sollte, aber eben auch einmal im Jahr danach schauen sollte.
Ja. Und weißt du zufällig, wie lange die Krankenkasse bezahlen für die Lagerung?
Wie lange?
Ja.
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Zum Beispiel sage ich, also es gibt ein Mann, er ist 20 Jahre alt, also hat gerade keinen Kinderwunsch, vielleicht auch nicht für noch 15 Jahren.
Ja.
Heutzutage wäre auch nicht so überraschend, wenn sowas ist. Übernehmen Sie das für 15 Jahre? Oder zum Beispiel, wenn muss er irgendwie so Kontrolle gehen, so gucken, ob alles gut mit der Sperma sind?
Also das würde man auf jeden Fall machen. Und wenn nach einem Jahr oder 2 Jahren nach dem Ende der Therapie die Spermiogramme oder das Spermiogramm unauffällig ist, dann besteht nicht zwingend ein Grund, das Depot aufrechtzuerhalten. Aber natürlich kann man die Patienten ja nicht zwingen, weil Material eingefroren ist, den Test zu machen oder aber dann möglichst schnell eine Familie zu gründen. Also es ist mir nicht bekannt, dass das irgendwie zeitlich limitiert wäre.
Okay, ja. Ja, das ist gut zu wissen.
Ja, da mich das Thema sehr beschäftigt, ist einfach nur noch vielleicht wichtig hervorzuheben, dass erstens die Erkrankung selten ist, das haben wir schon gesagt. Und die meisten Patienten werden im lokalisierten Stadium diagnostiziert, wo die Erkrankung auf den Hoden begrenzt ist. Hier ist es einfach wichtig, die Nachsorge adäquat zu gestalten, aber auch eine Übertherapie zu vermeiden. Ganz wichtiger Punkt, bei Patienten mit metastasierter Erkrankung ist die Therapie sehr ähnlich, egal ob ich ein Seminom oder Nicht-Seminom habe. Die Erstlinientherapie ist immer cisplatinbasierte Kombinationstherapie, aber bei Patienten mit nur auf das Retroperitoneum beschränkter Erkrankung tut sich aktuell viel für Patienten mit Seminomen, wo man versucht, die Erkrankungsbehandlung deutlich zu reduzieren, um eben die Langzeitfolgen der Therapie zu minimieren. Das ist ein Feld, was sich gerade in Bewegung befindet, wo man versucht, im klinischen Stadium 2a und b, das heißt, die Lymphknoten im Retroperitoneum sind auf jeden Fall nicht größer als 5 cm. Da versucht man tatsächlich die Therapie einfacher zu gestalten, gar die Operation mit einzubinden, was beim Nicht-Seminom im Stadium 2 häufiger passieren kann oder passiert. Beim Seminom ist das eine Überlegung, weil wenn ich operiere, dann habe ich keine Langzeitfolgen von Radiotherapie oder Chemotherapie. Es gibt auch Studien, eine erste Studie, die gezeigt hat, dass es möglicherweise funktioniert, nur die befallenen Lymphknoten zu bestrahlen und eine mildere Chemotherapie vorwegzuschieben. Hier tut sich also einiges. Und wie bereits angesprochen, bei Patienten mit ausgedehnt metastasierter Erkrankung bleibt der Standard cisplatinbasierte Kombination. Wenn die Patienten rezidivieren, erwarten wir aktuell Ergebnisse, ob eine erneute konventionelle platinbasierte Therapie das Richtige ist oder ob die Patienten mit einer Hochdosis Chemotherapie mit anschließender autologer Stammzelltransplantation besser behandelt sind. Die Studienergebnisse werden vielleicht für 2025 schon erwartet. Und wie schon angesprochen, mit den KT-Zellen für Patienten mit, was wir platinrefraktäre Erkrankungen nennen, also Patienten, die mindestens 2 platinbasierte Therapielinien erhalten haben und trotzdem ein Rezidiv erleiden. Hier tut sich was in Richtung einer neuen Therapie mit KT-Zellen. Und die Studie ist aktuell in Deutschland an mehreren Zentren aktiv. Und wenn man solch einen Patienten hat, sollte man versuchen, ihn dort einzuschließen. Und als letztes Credo würde ich noch sagen, Hodentumoren sind selten, ja, sie haben eine hohe Heilungschance, deshalb muss man die Therapie richtig gestalten und die S3-Leitlinie gibt hier wirklich, insbesondere die Kurzversion, gibt schon ganz klare Anweisungen, wie man das richtig macht. Wenn man sich allerdings nicht sicher ist, dann immer die Empfehlung, holen Sie eine Zweitmeinung ein. Und da gibt es ein Zweitmeinungsnetzwerk von Urologen und Onkologen, welches im Internet zu finden ist, wo man eben die Fälle als ärztlicher Kollege die Fälle präsentieren kann und dann von Experten für diese doch seltene Erkrankung eine Stellungnahme bekommt, was am besten zu tun ist. Und zuletzt Patienten mit weit ausgedehnt metastasierter Erkrankung und Patienten, die ein Rezidiv der Erkrankung nach Chemotherapie erleiden, die sollten, und so steht es auch in der S3-Leitlinie, an Zentren mit ausgewiesener Expertise eben auf diesem Gebiet vorgestellt werden. Und wenn man sich fragt, wo finde ich denn diese Experten? Da gibt es eine Homepage der Deutschen Hodentumorstudiengruppe www.hodenkrebs.de, wo man nicht nur Informationen zur Erkrankung findet, sondern eben auch Ansprechpartner in der gesamten Bundesrepublik, aber auch es ist die deutschsprachige Hodentumorstudiengruppe. Das heißt, hier sind auch Kollegen der Schweiz und aus Österreich vertreten.
Sehr gut, vielen Dank. Das ist sehr hilfreich und also tolles Gespräch und sehr spannender Bereich auf jeden Fall.
Das finde ich auch. Und deshalb freue ich mich immer, darüber sprechen zu können.
Ja, also nochmal vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und dass du das mit uns mitteilst. Danke.
Und vielen Dank, die Premiere von dir in deinem ersten deutschen Podcast miterlebt zu haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.